Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder verliert 0:1 in Hoffenheim und trotzdem ist er da, der lang ersehnte Klassenerhalt. Weil ausgerechnet der FC Bayern seinen Teil beiträgt und trotz eines verschossenen Kane-Elvers Wolfsburg mit 1:0 schlägt. Die Grün-Weißen sind also durch nach einem durchmischten Samstag, an dem zumindest nichts nach Plan läuft. Yuki Sugawara sieht den frühesten Platzverweis der Vereinsgeschichte in der 5. Minute und auch während er vom Feld geht, ist ein kompletter Matchplan über den Haufen geworfen, der die Auswechslung von Salim Musa in der 12. Minute zur Folge hat und viele andere Aktionen, die folgen sollen. Warum sich dieser Klassenerhalt am vorletzten Spieltag zeitgleich erleichternd, aber auch ein wenig schal anfühlt, das diskutieren wir mit euch. Und worüber wir in dem Kontext auf jeden Fall sprechen müssen, sind die Chancen, die insbesondere Justin Ginmar für seinen Verein hat liegen lassen. Schlagfertig und wie immer zum verbalen Sprung bereit ist mein Deichstubenkollege Bjarne Vogt heute, der immer noch irgendwo in Hoffenheim weilt. Moin Bjarne.
Moin Alex, grüße dich. In Sinsheim sogar. Sind zwei unterschiedliche Dörfer, Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Liegen direkt nebeneinander, macht es trotzdem nicht unbedingt schöner, aber muss man auch mal machen in so einer Saison. Gehört halt auch dazu, dieses Auswärtsspiel.
Du hast dir vom Nabel der Welt den Nabel ausgesucht, könnte man auch sagen. Aber erstmal können wir ja festhalten, das lässt sich ganz entspannt aufwachen mit so einem Klassenerhalt im Rücken, oder?
Ja, definitiv. Also entspannter aufwachen, als wäre das jetzt gestern noch, als hätte Wolfsburg plötzlich irgendwie noch die Bayern geschlagen und es wäre jetzt nochmal richtig viel Druck drauf gewesen auf diesem letzten Spieltag. Da lässt es sich schon deutlich entspannter heute leben und trotzdem war natürlich gestern die Stimmung nach dem Spiel bei allen Beteiligten so, dass man gesagt hat, hey, man hätte es eigentlich am liebsten einfach selber regeln wollen und das war halt gestern möglich, trotz aller Umstände, die wir gleich in Ruhe besprechen.
Ja, und stattdessen steckt dann jetzt der Ulisse in uns, weil wir hoffen mussten. Ist aber alles gut gegangen. Ja, starten wir mal ganz klassisch am Anfang des Spiels. Yuki Sugawara tritt 72 Sekunden nach Anpfiff auf die Wade von Touré, sieht dann dafür in der 5. Minute rot und Patrick aus dem Sauerland, der hat uns das hier dazu geschickt.
Dieser Downfall von Sugawara, der müsste vielleicht auch mal erforscht werden, nachdem der so eingeschlagen ist bei uns, ist die Leistungskurve leider immer weiter nach unten gegangen und die Krönung war sicherlich heute dann diese Aktion an der Außenlinie nach nicht mal 2 Minuten, das ist natürlich schon ein Wahnsinn und leider auch zu Recht die rote Karte. Dann wird es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft und trotzdem hatten wir meiner Meinung nach genug klare Chancen, da noch einen Unentschieden zu holen.
Ja, jetzt erstmal die rote Karte selbst kann ja so gegeben werden. Allerdings, man hat sich nach diversen Wiederholungen dann tatsächlich die Frage gestellt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Sugawara so hart einsteigt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja nicht so der Spieler ist, der für eine Aktion bekannt ist. Konntest du hinter den Kulissen mit ihm sprechen, beziehungsweise so mit seinem Umfeld und erfahren, warum es diese Aktion in der Form gab?
Mit ihm selbst sprechen konnten wir nicht, aber wir konnten natürlich mit ein paar anderen Leuten sprechen, unter anderem mit Senelin, der es versucht hat, eigentlich ganz gut zu erklären. Der sagt, okay, er kann sich das ganz gut vorstellen. Ich meine, der Spieler stand mit dem Rücken zu ihm. Er sagte, es ist eigentlich relativ häufig dann gang und gäbe, dass man versucht, mit dem einen Fuß zwischen die Beine des Gegners zu kommen, um irgendwie diesen Ball ins Auszuspitzeln. Und dass er sagt, okay, er kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Er stand ja unmittelbar daneben auch, dass Yuki versucht hat, eben genau das zu machen, zwischen die Beine des Gegners zu kommen, um irgendwie an diesen Ball zu kommen. Und hat am Ende eben, ja, es nicht geschafft, da irgendwie dazwischen zu kommen, sondern ist halt böse auf diese Wade getreten. Nochmal, also ich habe es im Spiel gar nicht als so stark wahrgenommen. Daniel Thun übrigens auch nicht. Der Cheftrainer stand ja, ich glaube, 1,5 Meter daneben. Es war direkt vor der Coachingzone der Bremer. Und der hat danach auch gesagt, also im Spiel hätte ich gesagt, okay, ist ein Foul, alles klar und weiter geht's. Hätte ich nicht mal mit einer gelben Karte gerechnet. Nach Ansicht der Bilder war aber gestern jeder, ob Daniel Thun, ob Senelin, der sich vor uns am Monitor, bevor das Interview losging, hat er gesagt, hey Leute, nimmt's mir nicht übel, ich muss mir nur mal kurz diese rote Karte angucken. Hat man jemand auf dem Handy ihm noch diese Szene gezeigt, weil er gesagt hat, ey, im Spiel habe ich niemals gedacht, dass das eine rote ist. Aber auch er hat danach ja, zugegeben, dass das natürlich kann man die so geben. Also am Ende ist es einfach ein super harter und auch einfach unnötiger, so hat Clemens Fristi es dann genannt, Tritt auf diese Wade. Selbst wenn er versucht, den Ball da durchzuspitzeln, du hast es eben angesprochen, 72 Sekunden nach Anpfiff, da musst du so ein Risiko nicht gehen. Also nochmal, er ist ein sehr fairer Sportsmann, das haben gestern alle nochmal betont, so haben wir ihn auch bisher erlebt, also niemand, der irgendwie als Treter bekannt ist in dieser Liga, und trotzdem hat er gestern einfach dieser Mannschaft einen massiven Bärendienst erwiesen.
Aber es ist ganz interessant, wir haben gestern auch nochmal drüber gesprochen, diese Diskrepanz, was passiert hier gerade live auf dem Spielfeld und wie nimmt man es wahr, und dann eben nochmal die zig Wiederholungen, die du zu so einer Szene siehst, das ist einfach häufig doch sehr unterschiedlich. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, also die rote Karte mehr als berechtigt in dem Moment, man muss sich das vielleicht nicht nochmal angucken, aber es war klar jetzt in dem Moment, dass der Schiedsrichter da auch handeln musste, insbesondere weil es eben so früh war. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt Bezug nehmen, den Patrick aufgemacht hat. Er spricht hier die Leistungskurve von Yuki Sugawara an, die immer weiter nach unten geht. Bewertest du seine Leistung auch so? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so krass wahrgenommen.
So krass würde ich es auch nicht bewerten, aber es ist schon ein wahrer Kern mit dran an diesem Punkt. Also nochmal, er ist natürlich super gut auch gestartet, das darf man nicht vergessen. Also da hat man eigentlich kaum Trainingseinheiten in den Knochen gehabt und dann damals dieses Spiel gegen Leverkusen, dieses 3-3, wo er wirklich famos gespielt hat und auch danach gute Leistung hatte. Und ich glaube, da hat man vielleicht sich auch teilweise ein bisschen zu viel erwartet von ihm, wo man gesagt hat, hey, was ist das denn jetzt plötzlich für ein Rechtsverteidiger mit so viel Offensivdrang? Der hat hinten die Seite komplett dicht gemacht, dass er jetzt unglaublich viele schlechte Spiele dabei gehabt hätte, habe ich nicht so gesehen, aber dass er diese Form des Anfangs so beibehalten konnte, das ist halt eben nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, er hat einen ziemlich schwierigen Winter, wie halt die gesamte Mannschaft fairerweise, hat sich dann schon so ein bisschen daraus gearbeitet, aber hat halt eben bei Weitem nicht mehr diesen Offensivdrang, den er ja zu Beginn irgendwie so ein bisschen offenbart hat, beziehungsweise den er hatte, und er ist halt auch defensiv anfälliger geworden. So eine Szene wie gestern, nochmal, die kann passieren, die ist richtig blöd, die ist besonders diesen Zeitpunkt blöd. Das hat ihm unglaublich leid getan. Er hat in der Halbzeit wohl auch vor der Mannschaft nochmal gesprochen, sich mehr länger entschuldigt, wie alle gestern das nochmal erzählt haben. Also es wird ihm verdammt wehgetan haben, aber es ist eben der Fakt, dass er diese Konstanz nicht halten konnte, was auch unter anderem ein Grund dafür ist, dass Werder, was wir auch schon in der Vergangenheit berichtet haben, sehr wahrscheinlich die Kaufoption nicht ziehen wird, sich trotzdem vorstellen kann, dass er bleibt. Also es wird dann halt um freie Verhandlungen gehen. Wie gesagt, die Kaufoption liegt da in einem mittleren Millionenbereich. Das ist für einen Rechtsverteidiger für Werder einfach nicht zu stemmen. Dafür war er gut in diesem Jahr, aber eben nicht so gut, dass man da plötzlich 4, 5 bis 6 Millionen Euro hinlegt. Und dass es trotzdem sein kann, dass er bleibt, ist möglich, eben aufgrund dieser freien Verhandlung. Es kann aber eben auch vorstellbar sein, dass das jetzt gestern sein letzter Auftritt im Werder-Trikot war.
Naja, das wäre ja echt traurig, also für ihn zumindest, so einen Abschluss zu finden. Mit Schweizer ist ja auch noch da, aber das sind alles Themen, die wir auf jeden Fall natürlich im Blick haben, wenn wir dann die Saison offiziell abschließen, nach dem nächsten Spiel am Samstag. Es ist ja im Leben immer so, das eine hat das andere zur Folge. Salim Moussa, eigentlich gestern mit einem Startelf-Debüt, nicht eigentlich, sondern er war in der Startelf, musste dann aber als Konsequenz auf diese rote Karte und des daraus resultierenden Spielumbaus nach 12 Minuten wieder runter. Total bitter für den. Isaac Schmidt kommt stattdessen rein. Klassischer Wechsel, um defensiver aufzustellen. Und Igel aus Bremen hat dazu folgende Meinung. Warum wird Moussa ausgewechselt, der noch hätte ein Tor erzielen können? Teilweise hat er eine bessere Ballbehandlung als alle anderen. Ich hätte Justin Jin mal rausgenommen. In meinen Augen ein Taktikfehler, aber 50.000 Trainer sind ja immer am Start. Ja, auch noch ein paar mehr bei uns, denn Igel ist nicht die Einzige, die das geschrieben hat. Danke dir erstmal. Ja, bevor wir die Leistung von Justin Jin mal unter die Lupe nehmen, und dem haben wir wirklich ein eigenes Kapitel heute gewidmet, erstmal die Frage nach dem Wechsel. War das eine alternativlose Entscheidung mit der Rausnahme von Moussa, oder hätte es aus deiner Sicht noch eine andere Lösung gegeben, bei der er auf dem Platz hätte bleiben können?
Also es war erstmal für mich alternativlos, dass ein Rechtsverteidiger in Isaac Schmidt eben kommen musste. Nochmal davor, diese 5 bis 10 Minuten hat Jens Day gespielt. Das kann eben nicht Teil der Lösung sein, dass der dann plötzlich hinten rechts verteidigen muss. Da hast du halt eben keinen mehr auf dem Platz gehabt, wo du sagst, komm her, da schiebst du irgendwie einfach jemanden dann eben diese Position, der das sonst ganz gut macht. Deswegen, das war alternativlos, dass der Wechsel stattfinden muss, und dass du auch einen Offensiven runternimmst, gehört dann auch dazu. Dass es vielleicht kein Romano Schmid ist, der halt eben gesetzt ist und immer nochmal einen Akzent setzen kann, ist irgendwie auch Teil der Wahrheit. Deswegen wird die Entscheidung zwischen Moussa und Jin gefallen sein. Jetzt kann man nach dem Spiel halt eben sagen, hey, wir werden ja gleich lange intensiv drüber sprechen, Justin Ginma macht die ganzen Tore nicht, vielleicht wäre es mit Musa anders ausgesehen. Auf der anderen Seite muss man aber eben zumindest auch festhalten, der grundsätzliche Plan von Werder, und das hat Daniel Thun gestern auch nochmal betont, der hat sich durch die Unterzahl gar nicht so stark verändert. Man wollte sehr, sehr tief stehen mit 2 Viererketten, ne, in der Abwehr und im Mittelfeld und dann halt immer wieder auf diese Umschaltsituation setzen. Und die gab es ja gestern zu Genüge. Also wie häufig Justin Ginma alleine in Richtung Strafraum gelaufen ist, das habe ich schon ganz, ganz lange so nicht mehr gesehen. Hoffenheim hat unglaublich viel angeboten. Es war genau der Plan. Mhm. Er hat eben am Ende nur dieses Tor nicht gemacht. Und das wird aber trotzdem auch der Grund gewesen sein, warum Musa, der zwar auch trotz seiner Körpergröße nicht langsam ist, aber eben langsamer als Ginma, dadurch den Platz verlassen musste. Für ihn natürlich ein sehr bitteres Startelf-Debüt. Er hat sich so nah rangekämpft jetzt an diese Startelf in den letzten Wochen, wirklich gute Leistungen gezeigt, dass er sich's verdient hat. Dann musst du da nach 12 Minuten runter. Olivier Demann sagte gestern, okay, wir werden den Jungen aufbauen und trotzdem ist es irgendwie so nach dem Motto, willkommen in der Bundesliga. Ne? Also gehört auch zum Profigeschäft dazu, dass da dann solche Entscheidungen mal fallen müssen. Daniel Thun hat es nicht böse gemeint, auch hat ihn auch gestern noch lange in den Arm genommen. Das wird Musa am Ende verkraften und trotzdem ja, haben sich es natürlich alle Beteiligten anders vorgestellt.
Ja klar, ist natürlich ein Dämpfer, also da brauchen wir über seine Reaktion, die du eingefangen hast, gar nicht mehr sprechen, denn die Körpersprache hat alles gesagt, als er vom Feld ist. Wie du sagst, ne, das ist Business, das gehört dazu, aber so ein Debüt stellst du dir natürlich komplett anders vor. Also zur Wirkung hast du jetzt schon ein bisschen was gesagt. Du hast im Grunde jetzt so die These reingeworfen, dass der frühe Wechsel gar nicht so unbedingt so einen fetten Effekt auf die Mannschaft hatte, ne? Weil du sagst, sie sind in dieser Rolle 4-4-1 relativ schnell angekommen und haben das angenommen.
Absolut, also sie standen defensiv sehr, sehr gut, schnell in dieser neuen Ordnung, ne, nach der Reinnahme von Schmidt und haben es halt eben, und das hat Thun gestern ganz gut erklärt, er hat gesagt, natürlich nochmal wirft das einen gewissen Plan über den Haufen, wenn du nach 5 Minuten einer weniger bist. Ja, ganz klar, aber der grundsätzliche Gedanke von Werder war eben gestern, 2 Viererketten vor dem Strafraum aufbauen, sehr tief stehen, auf Konter lauern. So nochmal im besten Fall mit einem Mann mehr eben, aber das war der grundsätzliche Plan und den haben sie genauso weiter fortgeführt und der hat eigentlich über fast das gesamte Spiel super gut funktioniert. Nur in genau 2 Sachen eben nicht. In der Chancenverwertung von Werder selbst und in dieser einen Situation, wo du komplett pennst beim Gegentor. Die werden wir gleich auch nochmal besprechen. Und außerhalb von diesen beiden Szenen hat der Plan von Werder gestern so gut funktioniert, dass selbst Christian Ilzer, der Trainer der Hoffenheimer, danach sagte, ich muss ein Riesenkompliment an Werder machen. Wir haben uns hier heute verdammt, verdammt schwer getan. So, und das ist das größte Kompliment, was eine Mannschaft, die nächste Woche immer noch die Chance hat, in die Champions League einzuziehen, die man irgendwie bekommen kann, wenn man einer weniger ist. Aber es gab halt eben wieder das Problem, dass man sich selber ein Bein gestellt hat in diesem Spiel.
Ja, aber ich muss auch sagen, also nach dem Spiel musste man sich noch mal ein Stück weit schütteln und sich bewusst machen, hey, wir waren wirklich nur zu 10. Also das hat man zwischenzeitlich, finde ich, sogar ein Stück weit vergessen. Du hast es schon ganz gut abgeräumt. Wir hören trotzdem noch mal rein, wie unser Taktikfreund Tobi Escher diesen verrückten Start mit roter Karte, umgestellter Kette und neuem Plan einordnet. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Manchmal zerfällt ein Plan schon nach wenigen Sekunden in Staub. Werder Bremens Matchplan gegen Hoffenheim war durch die frührote Karte gegen Sugawara sofort über den Haufen geworfen. Man konnte vorher ahnen, dass Werder Bremen mit einer Viererkette spielen wollte. Was genau die Ideen waren, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Was aber Fakt ist, ist, dass Werder dann zu 10 gegen 11 Hoffenheimer sich sehr, sehr tief zurückziehen musste. Sie haben das in einer 4-4-1-Formation getan. Musa musste früh ausgewechselt werden, um diese 4-4-1-Formation halbwegs kompakt herzustellen. Und dann war Ginma plötzlich vorne im zentralen Bereich der Stürmer. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Werder hat es geschafft, eben diese Räume im Zentrum sehr eng zu halten, auch immer wieder rauszuschieben auf die Flügel, gerade auf rechts schiebt der Zufall bei Hoffenheim sehr weit nach vorne. Da muss man auch defensiv sehr viel Arbeit verrichten aus Bremer Sicht. Aber das ist ihnen gut gelungen und vor allen Dingen haben sie es auch geschafft, immer wieder Entlastungsmomente hinzubekommen. Hoffenheim stand sehr weit vorne. Sie haben zwar mit einer Dreierkette hinten immer versucht, die Absicherung herzustellen, aber die ist auch so weit vorgeschoben, dass, wenn der erste Pass schon gut kam, Ginma direkt hinter die gesamte Abwehr starten konnte. Und das hat Werder wirklich einige Male geschafft. Ich fand sogar, dass Werder insgesamt die besseren Angriffe gezeigt hat, weil Hoffenheim sich eben sehr schwer getan hat mit diesen 2 Viererketten, die Werder am eigenen Strafraum aufgebaut hat. Und da hat man auch gemerkt, Hoffenheim tut sich in dieser Saison gegen Abstiegskandidaten schwer. Blöd nur, dass Werder einen einzigen riesigen Aussetzer hatte und das war bei dem Eckball, wo sie erstens den Eckball so nie entstehen lassen dürfen. Stay hat da einen Fehlpass gespielt, aber vor allen Dingen dann, als der Eckball ausgeführt ist, alles zu lahmarschig. Und das war dann so ein bisschen der Unterschied, weil auch Bremen vorne wieder die Durchschlagskraft hat vermissen lassen. Dennoch war es gerade kämpferisch aus Bremer Sicht ein guter Auftritt. Wie es im 11 gegen 11 ausgesehen hätte, werden wir leider nie erfahren. Um 10 gegen 11 hat aber Werder alles gegeben.
Tobi, vielen Dank. Viel Lob für Einsatz und Ordnung und wieder scheitert es vorne an der Durchschlagskraft. Bjarne, würdest du sagen, hast du im Grunde ja schon guter Auftritt in Unterzahl, Haken dran? Oder reden wir doch wieder über das gleiche alte Werder-Problem? Ich bin ja, muss ich zugeben, gegen Ende der Saison ein bisschen müde, das immer wieder besprechen zu müssen mit der Konsequenz vorne. Vielleicht kannst du mir ja heute mal einen Rettungsanker zuwerfen, solltest du ihn haben.
Na, okay, leider ganz, ganz schwierig. Außer, dass ich dir sagen kann, nächste Woche ist es vorbei erstmal für eine längere Zeit. Das ist so mein Rettungsanker. Ich ganz ehrlich, es ist doch, du hast es eben eigentlich ganz schön beschrieben, es ist ein Spiegelbild der bisherigen Saison gewesen in ganz vielen Momenten. Nochmal, Werder ist in vielen Spielen, also es gab auch unterirdische Leistungen dabei, hundertprozentig in dieser Spielzeit, aber es gab auch viele Spiele, da sah es doch von der Spielanlage und auch vom Einsatz total vernünftig aus. Aber eben in diesen entscheidenden Momenten, in beiden Strafräumen, diese letzte Konsequenz in den Boxen sozusagen, wie Daniel Thun immer sagt, die ist einfach nicht gegeben. Und die ist gestern beim Gegentor nicht gegeben und die ist besonders nicht gegeben eben in dieser Chancenverwertung. Und gestern halt eben exemplarisch dafür Justin Ginmar, der auch leider eben in dieser gesamten Saison exemplarisch dafür steht. Mhm. Also wie häufig der gestern zu lange für den Abschluss gebraucht hat, zu unplatzierte Abschlüsse dann gemacht hat. Zwei Szenen, da muss Oliver Baumann, deutscher Nationaltorwart, aber gar nicht seine Klasse eigentlich zeigen, weil er eigentlich im Endeffekt eigentlich nur angeschossen wird. Und das in solchen Spielen, nicht nur wenn du einer weniger bist und nicht nur wenn du auswärts bei einem Champions-League-Aspiranten spielst, sondern gegen jede Mannschaft in der Bundesliga musst du solche Dinger verwerten am Ende, wenn du Punkte holen willst, wenn du am Ende bessere Leistungen und bessere Ergebnisse haben möchtest. Und das schafft Werder halt einfach viel zu selten. Da ist nicht nur Ginmar schuld dran, das ist wichtig mir hier zu betonen, aber natürlich war er gestern der ganz große Faktor. Mhm. Obwohl ich das vorhin ja auch so gesagt habe, die Chancen erarbeitet er sich alle. Also er macht diese Laufwege.
Ja.
Ne? Also das muss man ihm positiv zugute halten ist, das möchte ich, dass das erwähnt wird, und trotzdem muss man ihm einfach klar anmerken, ey, das ist viel, viel, viel zu wenig im Abschluss.
Gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer mit rein, denn ihr habt ganz viele Beiträge geschrieben zum Thema Justin Ginmar. Die Unterzahl haben wir jetzt schon auseinandergenommen und was das mit Werder gemacht hat, die Konsequenz vor dem Tor, die Kaltschnäuzigkeit auch. Jetzt würde ich gerne mal auf einen Punkt kommen, der vielleicht auch ein Stück weit symptomatisch für Werder ist, nämlich, dass die Mannschaft manchmal nicht so richtig hellwach ist, was du ja sein musst, wenn du nur zu zehnt auf dem Feld stehst. Und da sind wir beim Verlauf des Gegentores, hat Tobi gerade schon angesprochen. Du hast eine unglaublich schnell ausgeführte Ecke nach einem Fehlpass von Stay mit einem nicht zu unterschätzenden Einsatz eines Balljungen kommt auch noch dazu. Aber Werder sieht da eben nicht glücklich aus. Was genau läuft in der Szene in der 26. Spielminute schief? Und das Ganze verbunden mit der Frage, warum kriegen wir das umgekehrt nicht übersetzt? Dass wir mal schneller Standards ausführen, dass wir den Ball schneller nach vorne kriegen und dadurch eben auch uns einen gewissen Vorteil verschaffen.
Es war wirklich gestern die Szene eigentlich rund um das Gegentor, die am meisten die Gemüter erhitzt hat. Wie gesagt, die rote Karte haben alle abgestempelt, okay, kannst du genauso geben. Es gab noch eine Handaktion hinten raus, die sprechen wir da vielleicht auch noch ganz kurz. Da waren auch alle so ein bisschen komisch, aber das Gegentor hat gestern wirklich alle Beteiligten auf die Palme gebracht. Also Clemens Fritz sagte, ey, wir dürfen uns so dort nicht präsentieren. Der Trainer hat die ganze Woche darauf hingewiesen, dass eben Hoffenheim eine Mannschaft ist, die super schnell Freistöße und Eckbälle ausführt. Und dann sehen wir dort so blöd aus. Sennelin hat es beschrieben und gesagt, wir haben eigentlich das ganze Spiel Bälle nur von hinten rausgeschlagen, erstmal lang. Und es ist das eine Mal, wo wir versuchen, hinten rauszuspielen und dann stellen wir uns halt eben so doof an. Ne? Marco Friedl haben wahrscheinlich die meisten im Fernsehen mitbekommen bei Sky, der von Kindergarten gesprochen hat. Also nochmal, es läuft schief, dass du erstmal natürlich den schlechten Ball von Stay, dass Pieper den nicht mehr geklärt bekommt, sozusagen, dass die Ecke dann stattfindet. Dann hast du es eben schon angesprochen mit diesem Balljungen. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Also eigentlich ist die Regel seit, ich glaube, dem 25. Spieltag, wenn ich mich nicht irre, dass eben extra verschiedene Bälle an der Seite Linie und Torauslinie auf Hütchen gelegt werden, wovon man die dann runternehmen kann, damit es eben nicht mehr diesen Vorteil geben kann, dass Ballkinder in Heimstadien halt natürlich eher die Heimmannschaft bevorzugen und schnell den Ball hinwerfen oder aber eben der Gästemannschaft den Ball vorenthalten. So, deswegen wurden genau diese Hütchengeschichte als feste Regel implementiert, wo du auch Strafen zahlen musst, also geldliche Strafen, wenn das nicht so passiert. Gestern hat eben ein Balljunge sehr, sehr schnell den Ball, ich glaube Aslani war es, ihm zugeworfen, woraufhin er dann diese Ecke ausgeführt hat. Und trotzdem muss man sagen, das hat auch Daniel Thun nachher gesagt, natürlich ist das einfach nur clever gemacht von Hoffenheim, ne? Und er will aber die Schuld gar nicht im Off, so nannte er es, suchen, sondern trotzdem stellt Werder sich da blöd an. Nochmal, wie gesagt, der Pass von Stay ist schlecht. Pieper hatte ich auch das Gefühl, kann den Ball eigentlich vor der Torauslinie klären. In der Mitte wirst du völlig überrumpelt und siehst, obwohl du 90 Minuten in Unterzahl eigentlich kaum etwas zulässt, einmal dämlich aus, und zwar wirklich in allen, in der gesamten Kette, und bekommst dadurch das Gegentor und wirst bestraft. Das ist willkommen in der Fußball-Bundesliga, Werder Bremen.
Ja, das ist dieser eiskalte Vollzug, den wir eben nicht haben. Also das hat sinnbildlich nochmal gezeigt. Und ich weiß nicht, ob du das so unterschreibst. Also dass Werder da auch nochmal nachschärfen könnte, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir gewisse Baustellen natürlich mit überführen in die nächste Saison. Dann würde ich das Thema auf jeden Fall sehen, dass die Mannschaft da einfach wacher ist. Musst du sein, finde ich. Du hast noch eine zweite Szene. Also da hatte ich ziemlich Puls, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nämlich die 86. Minute. Das war dieses Handspiel. Da hat der Schiedsrichter entschieden auf Weiterspielen. Aber ganz ehrlich, für mich in der Wiederholung war klar, der Ball geht an den Unterarm und der Unterarm verhindert in dem Moment, dass der Ball Richtung Tor geht. Ich habe mich total gewundert, warum er sich diese Szene nicht nochmal angeguckt hat.
Ja, absolut. Also im Spiel konnte ich es von meiner Position schwer sehen. Ich habe aber auch gesehen, dass natürlich die Riesenaufregung war. Clemens Fritz hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst danach und hat gesagt, so eine Szene wurde die Saison auch schon mal gegeben. So, und ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Es ist jetzt kein absoluter Muss-Elfmeter. Dafür, zumindest wie ich es mir erklären lassen, im Nachgang von unterschiedlichen Leuten ist halt eben der Arm jetzt nicht zu weit weg und auch diese Distanz sehr, sehr kurz, wo der Ball da rankommt. Aber ganz ehrlich, wer steigt da mittlerweile noch durch? Also ich habe irgendwann mal gedacht, vorher, ich glaube, wir hatten die Saison jetzt ja auch schon zweimal, dass wir beide hier Handelfmeter-Diskussionen geführt haben. Und ich dachte eigentlich, ich hätte es mittlerweile so halbwegs durchblickt. Ganz ehrlich, wenn man sich die letzten Wochen wieder anguckt und auch das, was in der Champions League passiert und so. Mittlerweile hast du doch kaum noch eine Ahnung. Dann darf der eigene Mann darf seinen Spieler im Strafraum sozusagen den Ball voll an den Arm pfeffern, wie bei Bayern gegen Paris, und es passiert nichts. Und dann bei solchen Situationen passiert plötzlich auch nichts. Und eine andere Szene, dann plötzlich wieder bekommst du den Ball irgendwie aus ganz kurzer Distanz an den Arm oder Niklas Süle rutscht weg vor ein paar Wochen und es gibt dann Elfmeter. Also das sind nur Momente, wo ich mir denke, ey, wer blickt da mittlerweile noch durch? Und es macht es ganz schwierig.
Es ist absurd, diese Regel 12, ich habe das wirklich nochmal nachgelesen. Es ist ja nicht nur die einzige Handregel, du sagst das gerade, es ist ein Set von Kriterien. Und dieses Set wird über die Saison hinweg ja immer wieder angepasst, um die Bewertung dann fairer und klarer zu gestalten. Am Ende muss ich sagen, ja, du hast recht, wenn es umgekehrt so gewesen wäre, würden wir jetzt hier stehen und wahrscheinlich sagen, wo soll er denn hin mit seinem Arm in dem Moment, wenn er so angeschossen wird? Und grundsätzlich bin ich ja dafür, dass diese komplette Regel einfach wieder entfällt, weil es erzürnt die Gemüter und ich habe auch das Gefühl, dass die Schiris teilweise damit wirklich überfordert sind, beziehungsweise dann einfach nach Gusto entscheiden und das tut dem Spiel einfach nicht gut. Aber zum Thema Handspiel könnte man dann wahrscheinlich nochmal sowas wie ein literarisches Quartett machen hier mit diesem Podcast, ja, und da nochmal ganz tief reingehen ins Regelwerk und mal gucken, was das mit den einzelnen Spielen gemacht hat. Betrifft natürlich nicht nur Werder. In dem Spiel gestern, finde ich, ist halt das Krasse, dass so eine Szene dann wirklich saisonentscheidend sein kann, ja, weil wenn du dann es nicht gibst und dann läuft vielleicht das Bayern-Spiel noch gegen dich und dann musst du den letzten Spieltag gegen die Relegation und gegen den Abstieg spielen, dann ist das alles nicht mehr so witzig. Gut, aber da machen wir einen Haken dran. Denn jetzt kommen wir zu dem Mann, zu dem wir eigentlich ganz viel schon gesagt haben, nämlich Justin Ginmar, der ja nicht nur gestern, sondern in den Spielen davor manchen Fan ratlos zurücklässt. Er ist vorne wirklich gestern zigmal allein unterwegs im 4-4-1, startet tief, nimmt Tempo auf, die Geschwindigkeit ist sein großes Asset, kommt in gute Szenen, aber dann seine Entscheidung vom Tor, die Nicht-Chancenverwertung, das macht es eben sehr, sehr schwierig. Und wir hören mal rein, wie sich das bei euch in den Beiträgen niederschlägt. Aus Berlin-Spandau kommt das hier, in Begleitung übrigens vieler Smileys, denen sich scheinbar der nicht vorhandene Magen irgendwie umgedreht hat. Justin Ginmar, Bundesliga-Qualität zuzusprechen, da lache ich mich tot. Der hat Potenzial, ich kann es nicht mehr hören, sorry. Er hat heute in allen Angriffen bewiesen, dass kein Star ist. Mir tun die Worte echt weh, da ich ein positiv eingestellter Bremer bin. Aber wenn man sieht, was da verschenkt wird, da verliere sogar ich meine Beherrschung. Vor allem, wenn man zu zehnt ist, dann kann man sich solche Fahrlässigkeit nicht erlauben. Nach der Saison alles auf Reset, bitte. Ja, und dann haben wir noch eine Nachricht mitten aus dem Spiel herausbekommen. Moin Alex, trotz der roten Karte sind wir zu unseren Chancen bis jetzt gekommen, sind in Minute 55. Aber wann macht Justin Ginmar mal ein Tor? Diese Schnelligkeit so zunichte zu machen, ist traurig. Ich weiß nicht, was dem Jungen noch helfen könnte. Wenn er mal die Hälfte seiner Chancen genutzt hätte, wäre er wahrscheinlich hinter Harry Kane in der Torjägerliste und wir würden um Europa spielen. Ja, und dazu passt auch noch diese Einschätzung. Leider namenlos kommt die daher. Ginmar und sein Ego-Trip vertändelt alle guten Chancen und sucht die Schuld noch bei Mitspielern. So geht das nicht weiter. Und Klaus dazu noch. Ginmar steht exemplarisch für die ganze Saison, stets bemüht, aber qualitativ einfach nicht gut. Harmlos. Und jetzt ist er auch noch eigensinnig. Der müsste doch eigentlich noch 3 Stunden nach dem Mannschaftstraining auf dem Platz stehen und Schießen üben. Dazu meine Frage, gibt sowas eigentlich, dass Spieler freiwillig mehr trainieren, um selbst besser zu werden? Boah, Bjarne, da ist wirklich alles drin. Maximale Frustration, ja, diese ewige Potenzialdebatte und dann noch der Vorwurf, dass er zu sehr sein eigenes Ding macht. Gehen wir mal nach und nach durch, würde ich sagen. Zunächst, wie fair findest du diesen Umgang aller Beiträge, und darüber hinaus gibt es übrigens noch viel mehr, die uns erreicht haben, nach einem Spiel, in dem er gleichzeitig Waffe und Problem ist?
Ich wollte gerade sagen, also da gibt es glaube ich noch einige Beiträge auch eher unter der Gürtellinie, die da nicht dazugehören. Mir hat gestern auch im Spiel jemand geschrieben, eigentlich sollte Justin Jimmer vielleicht eher zum 100-Meter-Läufer umschulen. Sowas habe ich dann auch bekommen. Also Kritik gehört dazu und die muss sich auch Jinma gefallen lassen, und die hat eben, glaube ich, in meinen Augen bei weitem nicht nur mit diesem Spiel gestern zu tun, sondern natürlich mit seiner allgemeinen Entwicklung in der gesamten Saison und eigentlich schon fast seit über anderthalb bis zwei Jahren. Er bringt so viel Qualität und ich glaube Fantasie in all unseren Köpfen mit, aufgrund dieser Geschwindigkeit, aufgrund auch seiner Agilität vorne. Aber er bringt, glaube ich, auch genauso viele Menschen am Ende zum Verzweifeln aufgrund eben dieser ja unglaublichen Unentschlossenheit im Abschluss. Und die zeigt sich einfach seit ganz, ganz langer Zeit. Er hat trotzdem 5 Saisontore dieses Jahr, aber einen Beitrag hat es eben, glaube ich, ganz gut aufgezeigt. Das hätten gefühlt 15 sein können oder sogar sein müssen. Und ich glaube, das ist am Ende eben das große Problem bei ihm, dass sich da keine Verbesserung einstellt, dass du jede Woche, gegen Augsburg die Szene kurz nach der Halbzeit, wo er allein auf dem Torwart zuläuft, jetzt gestern, wie gesagt, 2-3 Mal die Aktionen in Hoffenheim, in Dortmund kann ich mich noch dran erinnern, 2-3 Mal, da war ich auch im Stadion, wo er völlig blank auf dem Torwart zuläuft und in die Arme chippt den Ball. Also das sind einfach, glaube ich, Dinge, wo sich jetzt ganz viel, ja auch Frust einfach bei vielen Leuten aufgestaut hat. Bei ihm ähnlich übrigens, ne? Also wir haben ja auch immer die Chance, immer wieder mit ihm zu sprechen, gestern nicht, aber er stellt sich ja häufiger mal, und es ist nicht so, dass der dann da steht und sagt, was wollt ihr alle, er kreiert doch zumindest die Chancen, ganz im Gegenteil, der ist selber super gefrustet dabei, und ich habe gestern versucht, alle Beteiligten zu fragen, ey, wie kann man das noch trainieren, ist das jetzt einfach nur eine Kopfsache, wie soll das besser werden, und ganz ehrlich, gestern konnte mir darauf keiner eine Antwort geben, weil ich glaube, jeder mittlerweile so ein bisschen dran verzweifelt.
Ja, es ist halt so komisch, du fragst dich, was ist da oben los bei ihm, also hat es mit Angst zu tun, Angst vor dieser Situation, wenn er es dann vors Tor geschafft hat, warum zögert er in dieser Entscheidungsfindung so sehr? Weil du hast ja das Gefühl, das hat was mit Übersetzung zu tun in dem Moment.
Ja.
Also, dass er einfach, ich nenne es jetzt mal Abgewichste. Also da fällt mir jetzt gerade Podolski tatsächlich ein, der ja irgendwann mal gesagt hat, er denkt halt gar nicht nach. Er wichst einfach nur drauf aufs Tor. Das fehlt ihm einfach in dem Moment. Also vielleicht denkt er auch zu sehr nach, oder hast du das Gefühl, dass da wirklich eine gewisse Angst mitschwingt?
Angst würde ich es nicht nennen, aber natürlich fehlendes Selbstbewusstsein in dieser Situation dann. Nochmal, wenn du, die Spieler sind doch auch nicht alle so, dass die sich nicht mit ihrem eigenen Spiel und mit den Szenen danach nochmal beschäftigen. Ganz im Gegenteil, die schauen sich, die bekommen die ganze Woche darauf nochmal die Aktionen gezeigt im Video. Schauen sich das selbst an und bekommen ja auch mit, was von außen dann für eine Stimmung ist. Und wenn du dann weißt, hey, ich habe diese Saison die gleiche Aktion, dass ich von links in einem Strafraum Richtung Torwart laufe, gefühlt schon 10 Mal gehabt und davon habe ich nur ein Tor erzielt, dann kannst du das nicht so einfach abschütteln. Du brauchst diese Erfolgserlebnisse einfach, um am Ende eine gewisse, ja, wie du sagst, Kaltschnäuzigkeit einfach so an den Tag zu legen, dass du gar nicht mehr lange drüber nachdenkst. Und das wird er einfach aktuell nicht haben. Ich erinnere immer noch mal an seine Anfangszeit hier in Bremen. Da hat er das gefühlt gehabt. Da war in seinem ersten halben Jahr gefühlt fast jeder Schuss ein Treffer. So, und seitdem ist etwas passiert. Er hatte lange Zeit mit Verletzungen zu tun. Das hat er dieses Jahr zum Glück nicht. Konnte eigentlich fast jedes Spiel machen und hat aber eben einfach neben den guten Ansätzen, die er immer in jedem Spiel zeigt, in dieser letzten Konsequenz sehr, 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 sehr viel vermissen lassen. Und das ist eine sehr beunruhigende Entwicklung bei ihm.
In der großen Perspektive, wen braucht er denn jetzt? Braucht er so einen individuellen Trainer, der mit ihm Torschüsse übt, oder eher einen Mentaltrainer? Denn das, was du ja sagst, hört sich danach an, dass da mal jemand wirklich mit ihm ganz stringent arbeiten muss, wie er dieses Mindset verändern kann. Sprich, Erfahrung und Coaching, würde das helfen, in die Rolle hineinzuwachsen? Oder sagst du, nee, dieses Auf und Ab wird bei ihm Teil des Pakets bleiben?
Ja, ich meine, aber das hat Werder ja auch. Also diese Mental, nochmal, das gehört zum heutigen Profifußball überall dazu, dass jeder Verein, dass Leute, die mit den Jungs auch in der Birne arbeiten. Ne? Und Daniel Thun ist genauso jemand, der sich jeden nochmal schnappt, sehr viele Einzelgespräche führt, auch sehr klare Ansagen macht. Also wenn ich sage, das gehört halt irgendwann auch zum Profifußball dazu, ne? Dass du eben diesen Druck standhalten musst und so klar in der Birne sein musst und nicht nur eben relativ schnell sein kannst, sondern eben auch diese Qualität mitbringen muss. Ich Ich kann es nicht, ich will jetzt nicht voraussagen, dass es bei ihm immer so bleibt. Das finde ich ein bisschen einen unfairen Satz irgendwie. Das steht uns, glaube ich, von außen nicht zu. Aber ich, dass er jetzt der Spieler wird, der jetzt plötzlich jede Chance verwertet, es zeigen sehr wenige Anzeichen darauf hin, dass er das so bleibt. Ich glaube, es geht aber trotzdem darum, dass wenn mal ein Knoten dort platzt und man immer weiter ist trainiert, dass sich da Dinge schon verbessern können. Ansonsten muss man eben natürlich auch bei ihm und seiner Personalie überlegen, wie es ab dem Sommer weitergeht.
Also Klaus, ich verstehe den Kollegen Bjarne Vogt hier richtig, dass es mit Extratraining an der Stelle nicht getan ist. Ihm wurde jetzt hier noch eine EU-Nummer vorgeworfen und da hat Flo aus Mecklenburg-Vorpommern noch Folgendes zugeschrieben. Ich finde es ein Unding, bei diesen Leistungen so aufzutreten und Spielern, hier Backhaus, die uns in den letzten Wochen den A gerettet haben, so gegenüberzutreten. Der ganze Verein sollte sich fragen, für was für Werte er stehen möchte. Dieses Verhalten kann ich nicht verstehen, da erwarte ich mir auch irgendwann mal konsequent, weil das erste Mal ist das nicht. Ah, da gab es ja noch eine Szene zwischen Justin Ginma und Mio Backhaus. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, hast du mir zugerufen, weil ich dich gefragt habe, als wir diesen Beitrag bekommen haben. Was genau war da denn los und wie nimmst du ihn generell wahr in seinen Interaktionen mit den Mitspielern?
Genau, nach dem Abpfiff, das konnte ich auch noch sehen, gab es noch ein längeres, ja, intensives Streitgespräch zwischen Backhaus und Ginma auf dem Platz. Mussten auch ein, zwei Leute dazwischen und schlichten. Wir haben versucht, natürlich auch dem Ganzen auf den Grund zu gehen, versuchen es immer noch. Es wollte gestern kein Spieler mehr darüber sprechen. Clemens Ritz hat es auch nicht, hat es nicht mitbekommen. Zumindest hat er es so getan, als hätte er es nicht mitbekommen. Nochmal, es ging auch irgendwann auseinander. Kurz danach wurde dann der obligatorische Kreis gebildet von Daniel Thune, wo man nochmal ein paar Ansagen macht. Dann ging es auch zur Gästekurve und dann in die Katakomben. Es wird, ob es jetzt um die Chancenverwertung ging, ob es um irgendwelche anderen Sachen ging, kann ich eben, wie gesagt, noch nicht sagen. Aber es war schon auffällig, dass die beiden gestern schon sehr, sehr hitzig miteinander so auf dem Platz noch diskutiert haben. Es wird jetzt aber daraus nichts ableiten, dass jetzt irgendwie Justin Ginma dafür bekannt wäre, unglaublich viel Stunk in der Kabine zu machen. Also das habe ich bisher nicht so wahrgenommen, ist auch nicht das, was wir hören. Da gibt es andere Charaktere, die eher wortführender sind als er in der Mannschaft und dementsprechend wird es gestern auch irgendwo am Frust gelegen haben. Olli Demann sagte das vielleicht ganz gut. Hey, wir haben uns hier heute über 80 Minuten in Unterzahl trotzdem bei gefühlten 30 Grad draußen ziemlich doll den Allerwertesten aufgerissen, um irgendwie diesen einen Punkt zu bekommen, um uns nicht selber vorwerfen lassen zu können, dass wir es eben in Anführungszeichen nur aufgrund der Konkurrenz dieses Wochenende geschafft haben und am Ende klappt es nicht, dass da der Frust bei allen groß ist, ey, das würde ich auch ein bisschen den Leuten zugestehen, wie gesagt, ohne zu wissen, was genau zwischen beiden vorgefallen ist.
Ja, sprechen wir doch mal über diesen großen Punkt, der über allem steht, der Klassenerhalt. Also, weil das vergisst man ja fast, ja? Ich meine, ich dachte, wir machen so einen Mega-Feier-Podcast, wenn wir das geschafft haben und das Gegenteil ist der Fall. Ich muss ja festhalten, dass ich mal so an Kanes Fuß hängen würde, hätte ich nicht gedacht. Am Ende mussten wir dann einfach mal den Bayern die Daumen drücken, es hat geholfen. Allerdings, es fühlt sich jetzt eben auch nicht wie die völlige Befreiung an, denn es war eine herausfordernde Saison, das sagen Coaches ja immer dann, wenn sie von verkorkst sprechen, Peter aus Hoppegarten, fasst das so zusammen. Und dann ist es die seit 2010 ungefähr 12. Saison zum Vergessen. Wann ändert sich daran mal was? Mit dem Geld für Koulibaly, Backhaus, Tay und Schmid muss eine echte Mannschaft zusammengestellt werden. Ist das überspitzt, was er hier sagt? Oder ist das ein ziemlich treffendes Stimmungsbild vieler Werder-Fans in den letzten Jahren? Ich nehme es momentan so wahr. Ich habe auch gestern Stimmen in meinem Umfeld wahrgenommen, die gesagt haben, ja, wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir in Liga 1 bleiben. Und zeitgleich schleicht sich so ein bisschen das Gefühl ein, dass sich im Grunde im Sommer nicht viel ändern wird. Und wir dann den ersten Spieltag im August haben und im Grunde wieder so weitermachen, wie wir es gewohnt sind. Also sprich, dass dieser Reset, der eben angesprochen wurde, ausbleibt.
Das wird die ganz, ganz große Aufgabe jetzt in diesem Sommer werden. Also ich glaube, erstmal würdest du richtig gesagt hast mit dem, warum wird das hier kein Feier-Podcast, ne? Weil es auch gestern bei Werder niemandem wirklich zum Feiern zumute war. Also man hätte es eben selber gerne lösen wollen. Die Spieler und beziehungsweise die Mannschaft saß im Flieger auf dem Weg von Sinsheim nach Bremen, als das Wolfsburg-Spiel zu Ende gegangen ist. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich sogar erst nach der Landung mitbekommen, außer hat da irgendeiner oben irgendwie nochmal irgendwie Empfang gehabt und einen Live-Ticker angeschmissen. Das heißt, es war gestern auch keinen mehr danach, irgendwie zu sagen, hey, jeder will, dass die Saison zu Ende ist. Sennelin hat es ja unter der Woche bei uns im Interview ganz schön gesagt, ich habe noch nie so dringend Urlaub gebraucht. Und ich glaube, so geht es allen, die mit Werder irgendwie zusammen zu tun haben. Auch uns von außen, fairerweise. Es ist eine super verkorkste Saison, wie du es eben schon beschrieben hast. Und die einer sehr, sehr ausgiebigen Analyse bedarf. So, und diese Analyse wird es geben, die ist schon angeschoben worden, was alles, nachdem wir hören, dass man intern eben, wie gesagt, schon versucht zu schauen, was kann man jetzt im Sommer verändern. Aber wer jetzt sofort drauf denkt, es würden deshalb Köpfe ohne Ende rollen, das ist nicht das, was wir zumindest bis jetzt vernehmen. Also über die Johannes-Jahns-Nummer haben wir schon gesprochen, dass da eben nach einer Lösung gesucht wird, nach einem neuen Kaderplaner. Der ist aber mittlerweile noch nicht da. Es kann trotzdem sein, dass Jahns bei Werder bleibt. Er hat eben noch einen längerfristigen Vertrag. Man versucht auch bei Peter Niemeyer paar Dinge umzustrukturieren. Der taucht die letzten Wochen schon deutlich weniger medial auf. Auch bei uns gegenüber sozusagen spricht hauptsächlich noch Clemens Fritz, was auch schon mal anders war. Auch da versucht man ihn sozusagen in eine bisschen andere Rolle zu bekommen. Der soll aber auch eigentlich an dem nicht gerüttelt werden. Auch an Clemens Fritz soll nicht gerüttelt werden. Auch das ist das, was wir bisher hören, dass der Sportchef weiterhin eben diese Chance bekommt im Sommer, ja, diesen Fehler wieder gut zu machen, sozusagen in diese Saison und diesen Weg der vielen jungen Talente weiter fortzuführen. Ja. Über Kenny Caton, ne, den ersten Neuzugang werden wir jetzt heute wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen, den Werder schon eingetütet hat. Über Chucky und all die möglichen Namen, die ja jetzt schon umherkursieren, wo es sehr danach aussieht, dass Werder auch schon frühzeitig ablösefrei mehrmals auf dem Markt tätig wird. Aber auch da sieht man ja die klare Entwicklung dahin. Das sind alles bislang zumindest von den gehandelten Namen junge Spieler aus dem Ausland, die bestimmt ganz viel Fantasie und Potenzial mitbringen, aber eben unglaublich wenig Erfahrung auf bisherigem Erstliganiveau in irgendeiner Liga. So, das heißt, man erhofft sich aber natürlich als Potenzialspieler langfristig daraus, Werte generieren zu können, wie es jetzt bei Koulibaly, wie es bei Backhaus war. Dass man aber, nur wenn man einmal 40 Millionen einnimmt, diesen Trugschluss, lass mich das noch kurz sagen, diesen Trugschluss zu haben, oh, da hat Werder jetzt ja 40 Millionen, die sie einfach so ausgeben können. Werder muss andere Löcher erstmal stopfen mit diesem Geld. Ne? Man hat den Campusbau, man hat sozusagen mehrere Anleihen, die man noch zurückzahlen muss. Man hat Minus gemacht das letzte Jahr, ne? Ein großes Minus gemacht das letzte Jahr durch fehlende Verkäufe. Man wird nicht 40 Millionen 1:1 reinvestieren. Das wird nicht passieren. Und deswegen wird es trotzdem sehr, sehr spannend werden. Daniel Thun bleibt Trainer jetzt, das ist nur mit dem Klassenhalt eigentlich fix. Sein Vertrag verlängert sich. Es wird sehr, sehr spannend, ob in dieser Konstellation alle Beteiligten es schaffen, ja, nochmal so einen Turnaround hinzubekommen, um aus diesem Jahr Lehren zu ziehen und sich zu verbessern.
Ja, Reset bedeutete ja auch, dass auf allen Ebenen etwas passiert. Aber du hast gerade schon angesprochen, im Moment zeichnet sich da nichts ab. Das würde ich sagen, haben wir ja sowieso auch im Blick, haben wir ja auch schon zigfach diskutiert. Noch eine Frage: Ist für dich der Klassenerhalt unterm Strich verdient?
Boah, jetzt zwingst du mich fast dazu, irgendwelche Floskeln zu benutzen. Also wenn du am Ende mehr Punkte hast als die Konkurrenz. Also natürlich hast du dir das irgendwo verdient. Man muss aber festhalten, 32 Punkte, die es zum jetzigen Zeitpunkt sind, nach 33 Spielen, die hätten in einigen Saisons nicht gereicht. So, anderer Seite kann man immer festhalten, über 50 Punkte in dem letzten Jahr, die Werder hatte, haben nicht für Europa gereicht, die hätten dieses Jahr locker für Platz 7 gereicht. Ne? Also das ist auch nicht immer 1:1 jede Saison miteinander zu vergleichen. Es ist so, dass Werder, was man so festhalten kann, man hat die Saison drei dümmere gefunden. Ja, in Wolfsburg, in St. Pauli und im 1. FC Heidenheim, die es am Ende dann unter sich ausmachen, wer jetzt am letzten Spieltag irgendwie absteigt und wer in die Relegation kommt. Dieses Glück hatte man. Man hat die entscheidenden Spiele jetzt gewonnen in der Rückrunde, auch unter Thun, eben gegen Heidenheim, in Wolfsburg, das Derby. Aber man hat aber unter Thun bisher auch nur 4 Spiele gewonnen. Das darf man auch nicht ganz verkennen, ohne dass ich ihn da jetzt in irgendeine Verantwortung mit reinziehen möchte. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass deswegen alles geglänzt hat in den letzten Wochen. Und man hat sich irgendwie jetzt über diese Ziellinie geschoben, mit viel, viel Rückenwind auch der Fans. Ne? Wir erinnern an diese Bilder vor Heidenheim mit der Capo-Rede. Wir erinnern an das Nordderby, wo wir ja im Stadion waren, auch was eine unvorstellbare Stimmung war in der gesamten Stadt das gesamte Wochenende über. Also Bremen hat es mal wieder geschafft, Werder über diese Ziellinie zu drücken, und das kann einfach, das darf nicht das Ziel dieses Vereins sein. Nochmal, über Europa müssen wir jetzt gerade gar nicht reden, aber es darf nicht das Ziel sein. Es wurde so, vorhin so schön gesagt, dass 2010 ist die 12. Saison ist, die einfach eigentlich weggeschmissen wird, und da bedarf es einer unglaublichen Analyse, inwiefern die so ausfällt, dass plötzlich neue Leute am Ruder sind oder aber neue Strategien entwickelt werden. Das werden eben die kommenden Wochen zeigen.
Zum Schluss noch der kurze Blick nach vorn, wenn wir auf den Zeitstrahl schauen. Ein Spiel steht noch an, zu Hause gegen Dortmund. Also Klassenerhalt ist durch, emotional die Saison noch nicht ganz abgehakt. Was erwartest du dir von diesem letzten Spiel? Wird das sowas wie eine Draufgabe für die Fans, ein ordentliches Tschüss aus dieser Saison, oder wird das eher Pflichtprogramm?
Clemens Fritz hat gestern eigentlich ganz klar und deutlich uns gesagt, er will mindestens diesen einen Punkt eigentlich nochmal selber holen, damit man am Ende eigentlich auch wirklich gefühlt sagen kann, hey, man hat aus diesen letzten beiden Spielen diesen Punkt, den es gebraucht hätte, wenn jetzt Wolfsburg beide Spiele zum Beispiel gewonnen hätte, den hat man selbst geholt, damit man sich eigentlich gefühlt nichts vorwerfen lassen kann und nicht, damit man auch positiv irgendwie aus dieser Saison rausgeht. Also nochmal, der BVB ist ein anspruchsvoller Gegner dafür, ne? Da sind aber auch, für die geht es auch um nichts mehr, die sind fest Zweiter, könnte ich mir nach oben, könnte ich mir nach unten, haben viele Spieler, die da verabschiedet werden, Julian Brandt, eine ganz schöne Geschichte, der sein letztes Spiel ausgerechnet in seiner Heimatstadt dann dort macht, wahrscheinlich für längere Zeit in der Bundesliga, soll ihn ja Richtung Ausland irgendwie ziehen. So, deswegen gibt es da unterschiedliche Geschichten. Leo Bittencourt, auch wenn er leider nicht auf dem Rasen stehen wird, sehr wahrscheinlich wird nochmal verabschiedet nach über 7 Jahren. Auch das wird nochmal emotional werden. Mhm. Das heißt, es ist natürlich im Großen und Ganzen eher eine Zugabe für alle Beteiligten drumherum. Aber Werder sollte es nicht nur als Zugabe sehen. Also man wird eh mit einem sehr mulmigen Gefühl, wir haben es gerade die letzten 35 Minuten besprochen, aus dieser Saison rausgehen. Und wenn es dann jetzt noch zum Abschluss irgendwie ein sang- und klangloses 0-3 gegen den BVB zu Hause gibt, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Stimmung ist. Deswegen hat man da nochmal die Chance, zumindest mit einem positiven Gefühl das Ganze zu beenden, den Leuten nochmal was zurückzugeben. Mhm. Das hat jeder verdient, das hat gestern auch jeder so bescheinigt. Es waren gestern wieder gefühlte über 5.000 Bremer in Sinsheim.
Ja, hast du gehört, und definitiv.
Und ich habe die Reise ja auch hinter mir. Ich weiß, da musst du ungefähr 14 Mal umsteigen mit dem Zug. Also das musst du schon wollen, die Reise so anzutreten. Und deswegen ist es so, dass ich das einfach so festhalten kann, es sollte nächste Woche nochmal alles gegeben werden, alles rausgehauen werden, aber nochmal das wirklich Wichtige für den Verein findet nicht mehr nächste Woche Samstag statt, sondern in den Büros rund um die nächsten Wochen und Monate.
Aber noch eine ganz kurze Frage mit der Bitte um einen kurzen Satz. Traust du denn der Mannschaft jetzt zu, dass sie da nochmal Gesicht zeigt, dass ein bisschen Hoffnung gemacht wird für die nächste Saison, oder sind die Akkus schlichtweg zu leer dafür?
Die Akkus werden nicht unbedingt voll sein. Ich traue sie aber zu, dass sie bei einem vollen Weserstadion von Daniel Thun nochmal so angeheizt werden, dass er ihnen klar macht, hey Leute, wir sollten uns hier vernünftig verabschieden.
So nämlich. Und wo wir gerade bei vernünftig verabschieden sind, Bjarne, wir zwei werden uns diese Saison wohl auch nicht mehr sprechen. Zumindest nicht mit dieser Tonspur hier im Hintergrund. Oder? Oder bist du nochmal am Start? Nee.
Ist richtig. Obwohl vielleicht, nee, Daniel macht nächste Woche, der darf dann den Saisonausklang machen. Ich weiß nicht, du hast es ja vorhin so schön gesagt in der Sommerpause, vielleicht gibt's auch mal einen exklusiven Handspiel-Podcast irgendwann, wo wir nochmal alles auffassen, nochmal alle über alle Handspielregeln reden. Aber ansonsten, nee, werden wir uns jetzt erstmal auf dieser Ebene länger nicht mehr hören. Deswegen vielleicht von meiner Seite, du hast ja nächste Woche noch. Erstmal vielen Dank, Alex, auch für die Saison. Ne, mal wieder, wir beide haben wirklich viele Sachen ja auch durchgemacht dieses Jahr mit allen Beteiligten zusammen. Nach vielen Spielen auch reden müssen, wo wir beide bestimmt auch andere Sachen uns hätten vorstellen können. Aber es macht uns trotzdem immer wieder Spaß. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist mit einem blauen Auge, es wäre da davon gekommen. Und wir werden natürlich alles dafür geben, weiterhin für euch so gut wie möglich nah dran zu sein, um irgendwie alle möglichen Entwicklungen jetzt im Sommer euch nach draußen zu transportieren. Bleibt uns gewogen, und Alex, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Bjarne, mir auch. Also Bjarne Vogt ist natürlich der Mann der Stunde für all das, was er da gerade skizziert hat. Ich muss ja sagen, also was ich mir wünschen würde für die nächste Saison, ist so eine Premiere, wir zweimal nebeneinander im Stadion. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so gut ist für unser Nervenkostüm. Oh. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das sollten wir mal dringend angehen. Ja, große Freude. Danke dir für deinen Einsatz. Sieh mal zu, dass du wieder gut nach Bremen kommst. Und danke euch für eure ganzen Nachrichten, die reingeflattert sind, von maximaler Wut über nüchterne Analyse bis hin zu vorsichtiger Erleichterung, war wirklich alles dabei, will ich nochmal sagen. Also wir hatten auch André aus Berlin beispielsweise, der gesagt hat, insgesamt bin ich nicht völlig unzufrieden mit der heutigen Leistung. Und das nehmen wir einfach mal, denn wir wollen ja natürlich mit einem letzten positiven Satz rausgehen. Für euch nochmal der Hinweis, wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne Bewertung da, 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Ihr habt uns übrigens wieder auf die 4,9 gebracht bei Spotify. Dankeschön dafür. Versucht doch mal da noch ein paar Stimmchen abzugeben. Ja, und wenn ihr wollt, dann schickt eure Nachrichten wie immer an die 0160 9821 3x8 und die 4 sind wir zwischendurch für euch da. Checkt alle Kanäle der Deichstube. Ja, und wir melden uns nach dem Dortmund-Spiel wieder und schauen in Ruhe nochmal auf diese Saison. Also seid dabei, macht's gut, kommt halbwegs runter von diesem Fußball-Samstag. Cheers vom Nachspieldeich und danke nochmal an dich, Bjarne.
Macht's gut, ciao, ciao.